weil wir beschäftigen uns häufig damit, was wir nicht können. Aber in Situationen, in denen wir Mut brauchen, müssen wir uns in die Situation hineinbeamen, wo wir gemerkt haben, wir können es. Ach Mensch, die vermarktet es sich ja immer selbst, hat die nichts Besseres zu tun. Und dann denke ich mir so, nee, ich habe nichts Besseres zu tun, weil es das Beste ist, was es gibt.
Rock und Randale, Episode 14. Mut. Be your own fucking hero. Sie ist bunt, sie ist frech und sie ist fast unverschämt erfolgreich. Tijen Onaran. Sich selbst zu einer Marke machen und auf die große Bühne zu stellen, dazu gehört vor allem Mut. Mut, den viele, insbesondere Frauen, nicht haben. Doch das lässt sich ändern, sagt die Unternehmerin, Autorin und eine der wichtigsten Meinungsmacherinnen Deutschlands. Wie wir zu unserer eigenen Heldin werden, um erfolgreicher durchs Leben zu gehen, verrät sie im Gespräch. Herzlich willkommen. Wenn du so generell überlegst, in Momenten, wo dir vielleicht davor noch der Mut fehlt, hast du selber Tricks, wie du dir selber Mut machst?
Also was mir tatsächlich total hilft, ist, ich gehe ja regelmäßig joggen und da ist es so, dass ich ganz viele auch Podcasts höre oder Musik höre. Ich habe so eine Lieblingsplaylist, das ist so die 90er R&B-Playlist, die ich immer wieder höre. Und da bestärke ich mich dann während des Laufens selbst. Also ich bestärke mich für den Tag und es ist so, dass ich wirklich wie so ein Power-Talk mit mir halte. Das ist das Erste, um einfach gut in diesen Tag zu starten. Deswegen mache ich es auch morgens und nicht abends. Punkt eins. Punkt zwei ist, dass ich mir alles schöne Feedback von meiner Community auf Instagram, auf LinkedIn, aber auch wenn mich Mails erreichen oder ich tatsächlich auf Veranstaltungen unterwegs bin und mir jemand sagt, Mensch, das war cool, was du gesagt hast, das screenshotte ich mir im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich merke mir das, ich speichere mir das ab und rufe mir das in den Momenten hervor, wo es mir nicht so gut geht oder wo ich merke, jetzt brauche ich Mut. Und das Dritte ist, das Ganze findet dann auch statt in meinem sogenannten Erfolgstagebuch. Also ich schreibe ein Tagebuch, wo ich mir einmal in der Woche aufschreibe, was der Erfolg der Woche ist. Manchmal ist es, dass ich mich aufgerafft habe, laufen zu gehen. Manchmal ist es auch einfach, dass ich die Woche überstanden habe. Und manchmal ist es eben auch, dass ich ein großes Projekt auf den Weg gebracht habe. Und das lese ich mir in den Momenten durch, wo ich merke, okay, jetzt verlässt mich der Mut. Das heißt, ich zoome mich wirklich mental in all die Situationen, die ich schon durchgestanden habe, die mich ja schon Mut gekostet haben. Und das ist, finde ich, ein ganz guter Tipp für all diejenigen, die vor Situationen stehen, in denen sie nicht wissen, schaffe ich es nicht, sich in die Situation hineinzubeamen, in denen sie es schon mal geschafft haben. Weil wir beschäftigen uns häufig damit, was wir nicht können, aber in Situationen, in denen wir Mut brauchen, müssen wir uns in die Situation hineinbeamen, wo wir gemerkt haben, wir können es. Und das hilft mir, das gibt mir den Push und das sind so die Tools, die ich für mich entwickelt habe, die mir helfen, jeden Tag so meine Mutmomente dann wieder zu finden.
Und siehst du da bei dir selber, spürst du so eine Entwicklung, dass du das Gefühl hast, du fällst nicht mehr ganz zurück auf Feld 1, weil du das irgendwie kontinuierlich machst mit deinem Tagebuch? Oder gibt es doch immer noch Momente, wo du so denkst, oh, jetzt muss ich wirklich das ganze Tagebuch wieder nach vorne holen und mir von vorne nochmal alles durchlesen?
Ganzen Roman durchlesen, ja. Ich möchte in allem, was ich mache, nicht höher, schneller, weiter. Darum geht's mir nicht. Ich möchte einfach fester mit mir sein, besser mit mir sein und einfach Dinge, die ich vielleicht mir vorher nicht zugetraut habe, schneller abrufen können, damit ich weiß, boah, ich kann's.
Und wenn du zurückblickst, was war bisher dein mutigster Entscheid oder was hat dich am meisten Überwindung gekostet bis jetzt?
Ja, es gibt so zwei Sachen. Also ich fange mal mit dem Beruflichen an. Ich habe letzte Woche unseren Bundeskanzler Olaf Scholz getroffen zum Podcast. Ich habe ein eigenes Videoformat, das heißt Mut der Deutschland Talk auf Focus Online, wo ich mit Politikern und Politikerinnen über Politik und Wirtschaft, aber auch mit unterschiedlichen Persönlichkeiten über Deutschland rede und eben wie wir als Land mutiger werden können. Die erste Staffel lief und das war auch super und es hat mich auch schon Mut gekostet, dort mit Persönlichkeiten eben aus Politik, aus Wirtschaft zu sprechen. Aber in der zweiten Staffel war eben klar, wir machen Bundestagswahl-Special. Und da habe ich eben Bundeskanzler Olaf Scholz getroffen. Und wenngleich ich selber auch vor Jahren mal in der Politik war und mittlerweile auch viele politische Akteure und Akteurinnen kenne, war es natürlich noch mal was anderes. Du läufst dann dieses Bundeskanzleramt, das ganze Setting, das ganze Surrounding ist, was die Security ist da. Du bist nicht alleine mit einer Person in einem Raum, sondern das sind 25 Leute, weil allein die Sicherheit da ist, die Referenten, Referentinnen, die Redaktion, und Social Media und so weiter und so fort. Naja, und es hat mich schon auch Mut gekostet und auch die Fragen zu stellen und tief reinzugehen. Wir haben ja gerade auch eine politisch wahnsinnig herausfordernde Zeit. So, und das ist mit Sicherheit etwas, was mich Mut gekostet hat.
Ja, du machst sehr viele mutige Dinge. Wir haben uns 5 rausgesucht und würden gern mit dir über diese sprechen. Als erstes, dass du dich selbst zu einer Marke machst. Es gibt bestimmt Stimmen, die das als zu bold ansehen würden. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland das Gefühl ist oder wie das da wahrgenommen wird. Aber du hast das gemacht und geschafft. Und was würdest du sagen, warum braucht es das und was ist das Ziel dahinter?
Also ich habe das deswegen gemacht, weil ich festgestellt habe, dass das meine einzige Chance ist, voranzukommen. Ich komme ja aus einer Familie, in der ich ein ganz tolles Investment mitbekommen habe, nämlich Liebe und Selbstbewusstsein. Aber ich sag mal, was so die monetären Dinge betrifft, war da einfach nicht viel. Ich habe alles mir selbst erarbeitet und alles selber aufgebaut. Und mir war irgendwann klar, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich habe eben kein Geld für ein großes PR-Team, für ein Marketing-Team, das Werbung für das macht, was ich mache. Das heißt, ich muss meine eigene Werbung sein. Daher kam dieser Anlass der ja Selbstvermarktung, wenn du es so willst, nicht daraus, dass ich gesagt habe, ich bin total geil und alle müssen es wissen. Übrigens finde ich es super, wenn das Frauen sagen und denken, weil ich finde, es braucht noch mehr, die einfach so bold auftreten. Sondern bei mir war es wirklich meiner sozialen Herkunft geschuldet. Ich habe irgendwann festgestellt, wenn ich nicht darüber rede, was ich kann, dann tut's keiner. Und wenn ich nicht meine Geschichte erzähle, dann tut's eben auch keiner. Also habe ich angefangen, über die sozialen Medien das zu teilen, was ich mache. Ich habe mich vernetzt. Damals tatsächlich noch über Twitter, kann man sich gar nicht vorstellen, heute X. Ich habe gedacht, okay, wenn ich Twitter verstehe mit den kurzen Zeichen, dann verstehe ich irgendwie alle sozialen Medien. Und das habe ich dann gemacht, habe mich dort eben sichtbarer gemacht, habe mir vorher genau Gedanken gemacht, mit welchen Themen will ich ja wahrgenommen werden, wofür will ich stehen, wofür auch nicht. Und war dann dort präsenter, bin dann auf Instagram präsenter geworden und dann kam eben irgendwann LinkedIn. Und parallel habe ich angefangen, eben auch auf Veranstaltungen zu sprechen, auf Panels, habe viele Gastbeiträge auch publiziert, wo ich mir eben auch Thesen zu Wirtschaft, aber auch Politik überlegt habe, die dann geteilt habe und hatte tatsächlich auch nie Angst, jetzt irgendwie meine Meinung zu teilen. Und diese Summe an Dingen, die ich gemacht habe, hat dazu geführt, dass ich eben so eine Positionierung habe, wie ich sie habe. Du hast vorhin in deiner Einleitung gesagt, das ist in der Schweiz und die kenne ich auch ganz gut, weil ich da auch schon einiges gemacht habe. Mal abgesehen davon, dass eine meiner liebsten Freundinnen, nämlich die wunderbare Patricia Lehri, Gründerin von LX, die kennt man ja auch in der Schweiz, ja auch eine wahnsinnig gute Positionierung hat, wie ich finde, ja auch so ein Role Model im Thema Positionierung ist. Aber in der Schweiz, du hast es gesagt, aber in Deutschland ist das immer so ein bisschen fast schon verpönt. Ich finde, es wird besser. Nichtsdestotrotz merke ich immer wieder, dass es immer noch so diesen Duktus gibt an, naja, ach Mensch, die vermarktet es sich ja immer selbst, hat die nichts Besseres zu tun. Und dann denke ich mir so, nee, ich habe nichts Besseres zu tun, weil es das Beste ist, was es gibt. Ja, also ich finde es super, wenn Leute irgendwie dastehen und eine Haltung haben und gerade in diesen Zeiten eine Haltung haben. Und daher habe ich eben angefangen, mich stärker mit meinen Themen auseinanderzusetzen, Thesen zu formulieren und eben präsenter zu sein und gleichzeitig hoffentlich auch eine Inspiration für ganz viele da draußen zu sein, die vielleicht eine ähnliche Geschichte haben oder eben auch Lust haben, innerhalb des Unternehmens oder auch außerhalb einfach mal ja wahrgenommen zu werden für das, wie sie auch am Ende des Tages sind.
Punkt 2, der geht eigentlich gut einher mit Patricia und mit der Schweiz, nämlich über Geld sprechen.
Ja, sehr gut.
Ganz viele trauen sich nicht, über Geld und Löhne zu sprechen oder zuzugeben, dass sie gerne viel Geld verdienen möchten. Was bedeutet dir Geld?
Geld bedeutet für mich Freiheit, weil es für mich ganz viele Dinge möglich macht. Zum einen hat es mir immer möglich gemacht, meiner Familie Dinge zu ermöglichen, eine Wohnung zu kaufen zum Beispiel. Mein Bruder arbeitet bei mir im Familienunternehmen. Aber auch der Klassiker, also als ich mein erstes Gehalt hatte, habe ich meine Eltern ins schönste Restaurant in Karlsruhe eingeladen und habe gesagt, sucht euch alles aus, was ihr wollt. Mein Papa musste natürlich das Teuerste vom Teuersten aussuchen und meine Hand hat gezittert, als ich meine Karte rausgezogen habe.
Hoffentlich reicht's.
Genau. Danach voll im Minus. Nein, aber so, das hat mich total gefreut, dieses Strahlen. Oder ich erinnere mich, als wir zusammen in ein Möbelhaus gegangen sind und er brauchte irgendwie eine neue Couch und dann war ich halt so, dass ich gedacht habe, okay, also natürlich konnte ich mir jetzt nicht die allerteuerste, ne, so leisten, aber ich sag mal so, ich hatte einen größeren Spielraum und das ist das, was ich mit der Freiheit meinte. Und als er dann auf eins gezeigt hat, was jetzt auch nicht super günstig war, sondern eher im Mittelfeld lag und ich einfach wusste, ich kann ihm das schenken, ich habe gedacht, mein Gott, das ist einfach so schön, dieses Strahlen in den Augen. So, das ist das Erste, also für meine Familie einen Rahmen zu schaffen, in dem sie ihre Träume verwirklichen können. Im Beruflichen ist es so, dass ich ja auch viele Startup-Investments gemacht habe und noch mache, vor allem eben auch in Gründerinnen investiere, in ihr Business investiere. Und das zeigt mir auch, dass ich mein Geld eben einfach sozusagen weiterarbeiten lasse. Und zwar in einer Form, dass es ein anderes Business unterstützt. Ich unterstütze weibliche Persönlichkeiten in ihrem, ja, in ihrem Weiterkommen, ihr Business und gleichzeitig auch die Wirtschaft. Und dieses Konglomerat aus verschiedensten Dingen, es gibt mir einfach voll ein gutes Gefühl und so ein Empowerment. Und das sind die Dinge, die mir sozusagen Geld ermöglichen und diese finanzielle, weitestgehende Beinfreiheit. Also es ist natürlich immer noch nicht so als Unternehmerin. Viele Leute denken immer, du bist Unternehmerin und dann kannst du irgendwie dir super viel leisten und so weiter. Nein, die Wahrheit ist ja, mein Geld steckt ja in den Unternehmen. Also es ist ja jetzt, irgendwo stand letztens in einem Artikel, in der Süddeutschen war es, glaube ich, da wurde ich dann tituliert als Multimillionärin. Ja, also das kann ich, damit kann ich vielleicht mal aufräumen. Das bin ich nicht. Das ist immer so geil, wenn irgendwo in der Presse so einmal dieses Wort steht, dann ist man
schon mal, wirst du es nicht mehr los.
Genau. Also zumindest, weiß nicht, vielleicht gibt es ein Double von mir irgendwo, also ich bin es nicht. Nein, aber es ist total wichtig und deswegen finde ich es eben auch wichtig, über Geld zu sprechen. Das tun wir viel zu wenig. In Deutschland gibt es so ein geflügeltes Sprichwort, über Geld spricht man nicht. Ich finde, über Geld spricht man sehr wohl und ich finde, gerade unter Frauen sollten wir viel mehr über Geld reden, sollten Verhandlungssituationen mit der Freundin üben, wie wir über Gehalt verhandeln, auch üben, wie wir mit Gehalt verhandeln, um dann eben stärker zu werden und das auch einzufordern, was wir verdienen.
Ja, absolut. Und jetzt hast du vorhin etwas angesprochen, eben über dich wird viel geredet, viel geschrieben. Du musst bestimmt auch viel Kritik aushalten und dich all dem stellen. Du bekommst auch negatives Feedback als Frau im Rampenlicht, manchmal vielleicht auch sogar unter der Gürtellinie. Stresst dich das, weil es sehr um deine Person geht und nicht nur um deine Funktion? Stresst dich das mehr oder wertest du das alles gleich oder handhabst du das alles gleich, was an dich herangetragen wird?
Also auch hier habe ich ganz gute Tools und Techniken entwickelt. Nichtsdestotrotz bin ich ja keine künstliche Intelligenz oder ein Avatar, an der das einfach abprallt. Natürlich gibt es Tage, wo ich das besser kann und es gibt Tage, wo ich es überhaupt nicht kann. Es gibt die Momente, wo ich morgens aufstehe und denke mir, Mensch, läuft eigentlich alles geil, ne? Also ich bin irgendwie heute Morgen richtig gut gelaufen, habe meine Zeit geschafft, meine Entfernung und jetzt starte ich so mega geil in den Tag und so alles easy peasy, was soll schon kommen. Und dann gibt's Tage, da stehe ich morgens auf und lese schon einen Buchstaben von einem Kommentar und weiß schon, wohin die Reise geht und dann möchte ich das Internet einfach anzünden, so. Dass es diese Range gibt.
Probier doch mal.
Genau. Sternzeichen Widder, sage ich immer. Also sozusagen. Aber weißt du, ich unterscheide sehr, sehr stark zwischen, also es gibt mich als öffentliche Person und das bedeutet nicht, dass ich da eine Rolle spiele, aber es bedeutet, dass man eine Facette von mir sieht. Also man sieht eine Nuance. Das ist am Ende auch eine Profession von mir. Es ist für mich auch ein Job, dieser öffentliche Auftritt. Und das bedeutet, wenn mich Leute öffentlich kritisieren, weiß ich immer, auch wenn es sozusagen sie mich als Person treffen wollen, treffen sie am Ende des Tages meine Position. Sie treffen die Position als öffentliche Person und sie arbeiten sich an mir ab, weil ich für sie das Sinnbild für irgendetwas bin, was ihnen mal begegnet ist und dann eben sie aus mir die personifizierte Provokation auf zwei Beinen machen, ja, so, da muss ich gar nichts tun, manchmal reicht es, wenn ich einfach nur irgendwo stehe. Ja. Aber wenn mit diesem Gedanken und auch mit diesem Gedankenspiel hilft es mir, das von mir fernzuhalten. Es ist was anderes, wenn ich einfach feststelle, dass da wirklich wahnsinniger Hass dahinter ist und Häme. Und wenn es wirklich solcher Hass ist, und das kann ich auch immer nur allen Frauen raten, weil auch Studien zeigen, dass Frauen viel stärker auch dem Internethass ausgesetzt sind, als bei Männern der Fall ist, dann muss man auch rechtlich dagegen vorgehen. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Nichtsdestotrotz gibt es einen Spruch, den habe ich vor kurzem gelesen, vom Schauspieler John Malkovich, der hat gesagt, wer von allen geliebt werden will, leidet unter Wahnvorstellungen. Und das kann ich bestätigen. Also es ist hart ausgedrückt. Aber Everybody's Darling ist halt auch Everybody's Step, ne? Das muss man halt einfach sagen. Und sich das immer wieder selber zu sagen, dass Teil der Positionierung, Teil einer starken Haltung bedeutet auch, dass es einen Teil gibt, die das, was du machst, nicht gut finden. Das ist eigentlich eher ein Kompliment. Das ist für mich wie so ein Motor und Motivator für all das, was ich tue.
Du hast vorhin über deine eigene Positionierung gesprochen und dazu zählt auch, dass du quasi nach außen trägst, dass du als Frau gerne und viel arbeitest. Und du scheinst dich da manchmal auch ein bisschen dafür entschuldigen zu müssen. Und bei Männern ist das irgendwie viel weniger ein Thema. Was findest du, muss man da tun als Gesellschaft oder im Einzelnen?
Naja, ich beobachte schon, dass wir einen unterschiedlichen Maßstab an Frauen und Männer legen, was so Leistung und Arbeiten an sich betrifft. Auf der einen Seite, wenn Frauen viel leisten, wird es weniger gesehen. Das ist ganz interessant. Das zeigt sich dann als Ergebnis auch in Gehaltsverhandlungen und auch im sogenannten Gender Pay Gap. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn du als Frau sagst, ja, ich habe Bock auf Macht, ich habe Lust auf Einfluss und ich verdiene auch wirklich wahnsinnig gerne Geld, dann heißt es häufig, mein Gott, die tritt ja auf wie so eine Diva und die verhandelt wie so eine Diva. Ich hatte das vor kurzem, also viele meiner Sachen verhandle ich ja tatsächlich auch nicht selbst, sondern ich habe ein tolles Team, das das für mich macht. Nichtsdestotrotz kann ich für mich verhandeln. Das ist mir ganz wichtig, dass ich das selber sozusagen kann. Und es ging irgendwie um ein Projekt und dann ging es um mein Honorar. Und dann, ich bin ja auch ganz gut vernetzt in verschiedenen Unternehmen und dann wurde mir von anderer Seite zugetragen, dass die Person, die mit meinem Team verhandelt hat, gesagt hat, mein Gott, die lässt ja verhandeln, als wäre sie jetzt irgendwie die größte Diva und J-Lo in Person, ja. Und ich habe nur gedacht, ja, nehme ich als Kompliment. Also warum soll ich mich unter Wert verkaufen und über einen Mann würdest du sowas nie im Leben sagen, würdest du nicht machen, ja, so. Und das ist eben diese Doppelmoral, die es da gibt an der Stelle und dem trete ich ganz entschieden entgegen. Und gleichzeitig erlebe ich durchaus auch generell in unserer Gesellschaft, ich würde es jetzt schon mal auf Europa beziehen, dass wir mittlerweile eher den Tenor haben, dass wir alle ein bisschen weniger arbeiten wollen. Und dagegen sage ich grundsätzlich nichts. Ich glaube aber, wenn ich auf die deutsche Wirtschaft schaue, dass wir eigentlich mehr Wirtschaftsleistung brauchen. Die muss sich nicht unbedingt in mehr Arbeitsstunden zeigen, aber in mehr Passion für die Arbeit und auch diese Idee des Aufstiegs. Deutschland war immer ein Land im Grunde, das auch ein Aufstiegsversprechen auch gerade für Menschen mit Migrationsgeschichte geboten hat. Und jetzt ist es irgendwie so verpönt, über Leistung zu reden und auch Leistung einzufordern und abzufragen, sondern es geht vielmehr darum, dass wir irgendwie, blöd gesagt, freitags um 11 Uhr Schluss machen, ja, mit der Arbeit. Auch okay, aber ich finde, manchmal leidet dann die Arbeitsleistung darunter, beobachte ich zumindest. Und es entsteht eben dieser Tenor so, naja, Arbeit, das ist einfach nur was, was anstrengt. Und es gibt natürlich Jobs, die wahnsinnig anstrengend sind. Also ich rede hier auch aus einer privilegierten Haltung heraus. Keine Frage. Und darüber müssen wir reden. Auch über faire Bezahlung. Aber ich glaube, was wir mehr wieder brauchen, ist die Lust, auf etwas erreichen zu wollen. Und etwas erreichen zu können, ist immer mit der Extrameile verbunden. Es war immer in meinen Jobs so, egal ob ich angestellt war oder eben jetzt als Selbstständige, war nie so, dass mir die Dinge in den Schoß gefallen sind. Bis heute ist es so, wenn ich etwas will, muss ich mich bewegen. Es kommt mehr auf mich zu, keine Frage. Jetzt habe ich auch eine gewisse Form der Positionierung. Aber es ist immer noch so, dass ich mich anstrengen muss. Es wird nie aufhören. Es ist wie beim Pilates, wie die Trainerin gesagt hat. Es wird nie unanstrengend. Es bleibt gleich anstrengend. Mhm. Und diese Lust auf Leistung, die würde ich gern wieder entfachen in den Leuten. Diese Lust, wirklich etwas auf die Beine zu stellen, zu wissen, ich habe das alleine geschafft. Das ist doch die höchste Form der Genugtuung, die es gibt.
Das stimmt, ja. Aber wahrscheinlich kann man schon nicht davon ausgehen, dass es allen gelingt. Oder würdest du so weit gehen zu behaupten, jede, die die Extrameile geht oder jeder, der sie geht, endet im Guten, oder?
Nein, ich bin ja keine Romantikerin in der Wirtschaft, sondern schon realitätsnah. Mir ist auch bewusst, dass es nicht jedem und jeder gelingen kann. Aber die Wahrscheinlichkeit ist größer, wenn du die Extrameile gehst. Das ist so, wie wenn du zum Beispiel ein Projekt gewinnen willst in einem Unternehmen oder mal endlich auf einem Panel sitzen willst oder endlich mal einen Mentor für dich gewinnen willst. Wenn du dich nicht bewegst, dann bewegt sich nichts. Also wer nicht fragt, hat schon ein Nein kassiert. Und wenn du eben nicht die Extrameile gehst, dann wirst du nie erfahren, ob du es hättest schaffen können. Wenn du dich von vornherein auf die Position beziehst, naja, wird ja eh nichts und ich habe keine Chance, dann wird schwierig. Ich hatte Ende letzten Jahres ein Radiointerview auf einem Sender in Deutschland und da war ein junger Zuschauer zugeschaltet, der dann sagte, ja, als junger Mensch haben sie alle so jetzt Bauchkrummel, ne? Es gibt Krieg, es gab die Pandemie, es gibt eine wirtschaftliche Unsicherheit und er stellt sich schon so ein bisschen die Frage, er ist jetzt fertig mit der Schule, lohnt sich das irgendwie überhaupt noch für ihn arbeiten zu gehen? Also er denkt sich so, wenn er sich ausrechnet, Arbeitslosengeld und so weiter. Also ich muss mich richtig zusammenreißen, ja. Ich habe gedacht, okay, jetzt bin ich irgendwie die alte Oma, die ja irgendwie was erzählt. Aber ich habe gedacht, es kann doch nicht sein. Also ich sage, guck dir doch mal meine Geschichte an. Meine Eltern sind aus der Türkei hier eingewandert mit dieser Idee, dass sie ihren Kindern alles ermöglichen können, was sie in ihrem Herkunftsland nicht konnten. Und mein Bruder und ich, wir sind unseren Weg gegangen. Und natürlich sind wir nicht das Beispiel, das für alle geht. Wir sind ein Beispiel. Und du bist hier geboren in Deutschland. Du kommst, das hat er vorher noch erzählt, aus einem relativ guten Elternhaus. Ja, du hast alle Chancen in dieser Welt. Und du sagst ernsthaft, lohnt es sich, arbeiten zu gehen? Das kann doch nicht sein. Und da habe ich echt nochmal so einen Power-Talk gehalten. Ich weiß nicht, ob es gewirkt hat. Ich habe es zumindest versucht, aber das ist etwas, was mich wirklich erstaunt, weil ich denke, wo ist denn dieser Vibe, so dieses, ich will was erreichen, diese Lust und dieses Feuer. Also ich habe das wirklich immer in mir gehabt und will es auch immer in mir haben und es wundert mich, wenn es Menschen nicht haben, weil ich immer denke, das ist so schade, du bleibst voll hinter deinen Möglichkeiten zurück.
Aber denkst du schon auch, es hat mit deinen Eltern auch zu tun und mit der Geschichte deiner Eltern?
Ich glaube, dass Menschen, die eine soziale Herkunft haben, also die Ersten in der Familie sind, die eine Ausbildung gemacht haben oder studiert haben oder eben auch sich selbstständig gemacht haben, wie in meinem Fall, dass du ein ganz anderes Passion und auch einen ganz anderen Drive hast. Du willst etwas erreichen und sei es für deine Eltern, sei es, dass du sagst, ich kämpfe für sie. Es ist das Schönste für mich, wenn ich denen etwas ermöglichen kann, dieses Strahlen in den Augen zu sehen. Ich meine, guck mal, ich habe meine Eltern jeden Tag hart arbeiten sehen. Die sind nach Hause gekommen. Bei uns gab es das nicht, dass wir am Abendbrottisch nochmal über den ganzen Tag gesprochen haben. Die waren einfach durch. Die waren fertig. Die konnten nicht mehr. So, und auch das ist natürlich keine schöne Art. Es zeigt ja auch, dass das System irgendwie hinkt. Keine Frage, ne? Nichtsdestotrotz war für mich immer klar, ich möchte etwas erreichen und ich möchte weiterkommen und ich möchte eben, wir haben vorhin über Unabhängigkeit gesprochen, ich möchte auch diese Unabhängigkeit für mich haben. Das eine ist die finanzielle Unabhängigkeit. Für mich ist viel stärker die mentale Unabhängigkeit. Und was meine ich damit? Ich meine damit, dass ich weiß, dass wenn morgen alle Stricke reißen, wenn alles irgendwie gefühlt im Bach runtergeht, ich weiß, dass ich es schon mal geschafft habe, etwas aufzubauen. Und nicht nur mit der Selbstständigkeit, sondern davor auch schon in Angestelltenverhältnissen. Ich habe immer meine Jobs mir selber gesucht, ja, und immer habe mich immer weiterentwickelt. Ich weiß, dass ich diese Fähigkeit habe und das gibt mir wirklich eine wahnsinnige innere Unabhängigkeit und auch den Drive. Und ich glaube, dass das Menschen, die eben die Ersten in der Familie sind, die sich Dinge selbst aufgebaut haben, diesen Drive, dieses Feuer, dass die das nochmal auf eine ganz andere Art und Weise haben.
Das kann ich mir vorstellen. Ich denke mir nur, dass es dann eben schwierig ist zu sagen, wo ist es bei allen anderen? Weil die können ja auch nicht so viel dafür, wenn sie nicht diese Herkunft haben.
Ich glaube, du bist ja, jeder ist ja ein selbstbestimmtes Wesen. Das ist ja so, wie wenn du aus einer Familie kommst, wo du weniger Liebe bekommen hast oder vielleicht nicht so ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern hast. Natürlich ist es so, dass das einen das ganze Leben überprägt, ja. Und aber irgendwann, finde ich, ist man ja so weit, dass man sich nicht nur darauf beziehen kann, zu sagen, ja, ich habe es halt nicht mitbekommen oder ich habe den Drive halt nicht mitbekommen. Ja, aber du bist ja ein selbstbestimmtes Wesen. Also ich bin immer dafür, selber Agenda-Setter, Agenda-Setterin zu sein. Ich hätte mich ja jetzt auch zurückziehen können und sagen können, oh, ist irgendwie alles doof und meine Eltern haben kein Netzwerk und ich kriege das alles nicht hin und ich muss immer doppelt so hart dafür kämpfen, um wahrgenommen zu werden, um anzukommen. Ich werde auf Veranstaltungen nicht eingeladen. Das war alles zu Beginn so, ja, weil ich eben nicht die Position hatte oder eben die Position auf meiner Visitenkarte stand. Und da habe ich gedacht, nee, das kann ja nicht sein, das ist keine Entschuldigung. Und umgekehrt ist ja auch keine Entschuldigung, was, wenn du aus einem sehr guten Elternhaus kommst, dann kannst du ja trotzdem den Drive entwickeln. Also das steht sich ja nicht im Weg. Ich glaube einfach nur, jeder und jeder muss sich im Leben Gedanken machen, was will ich erreichen. Und wenn du für dich sagst, hey, mein Angestelltenjob von 9 to 5 ist völlig fein für mich, ist okay, aber ich finde es immer zum Beispiel dann schwierig, wenn Leute anfangen, irgendwie drum zu meckern und immer sagen, ja, es ist alles so schlimm. Nee, also gewisse Dinge haben wir als Menschen und ich glaube, ein Großteil haben wir auch selber in der Hand. Bevor wir uns immer nur mit der Systemfrage beschäftigen, finde ich, kann man erstmal auf das Individuelle schauen und da ist schon viel Spielraum auch.
Du hast vorhin das Netzwerken angesprochen, eben deine Eltern waren nicht vernetzt und du bist super vernetzt. Bei wem holst du dir Hilfe, bei welchen Fragen und Aufgaben aus deinem Netzwerk?
Also es gibt so den Inner Circle an meinem Netzwerk. Das sind Leute, die mich schon lange begleiten. Das sind Ratgeber, Ratgeberinnen, die ich immer wieder anrufe, wenn ich nicht weiter weiß oder wenn ich wirklich nochmal so Feedback von außen brauche. Dann gibt es so den äußeren Kreis, den größeren Circle. Das sind einfach Leute, denen ich mal begegnet bin auf Veranstaltungen oder die mir auch über die sozialen Medien folgen. Die Kontakte pflege ich einfach auch über die eigene Visibilität. Also in dem Moment, wo ich natürlich sichtbarer bin, gibt es ja auch die Chance, mit mir wieder in Kontakt zu treten, weil sie einfach merken, was ich so alles mache. Das heißt, die Sichtbarkeit ist übrigens immer auch eine Form der Netzwerkpflege. Das darf man nicht unterschätzen und auch nicht vergessen. Und so gucke ich eben immer, je nachdem, wo ich gerade auch Unterstützung brauche, dass ich aktiv um Rat frage. Ich muss auch für mich ganz deutlich sagen, dass ich tatsächlich auch mich am Anfang sehr schwer damit getan habe, um Rat zu fragen. Also ich hatte nie ein Problem damit, Leute kennenzulernen oder proaktiv auf die zuzugehen, auf Veranstaltungen oder auch über die sozialen Medien. Aber aktiv um Rat zu fragen, ist mir am Anfang sehr schwer gefallen, weil ich auch selber immer gedacht habe, Mensch, ich störe die Person nur oder ich gehe da auf den Keks oder was kann ich der Person denn eigentlich bieten? So, davon muss man sich komplett frei machen. Erstens, man wird es immer irgendwann im Leben so kommen, dass man dann wirklich irgendwann was zurückgeben kann. Das ist einfach so, die Erfahrung habe ich immer gemacht. Und auch hier gilt eben, wer nicht fragt, hat ein Nein kassiert. Wenn ich nicht frage, ist es immer ein Nein. Wenn ich frage, kann es ein Ja werden. Das heißt, auch hier muss ich mir genau Gedanken darüber machen, was wünsche ich mir von meinem Netzwerk? Was sind es für Talente, die ich auch in meinem Netzwerk vielleicht auch brauche? Und umgekehrt, was sind Dinge, auch wenn sie für mich selbstverständlich erscheinen, die ich meinem Gegenüber auch als Hilfestellung sozusagen bieten kann. Und diese Mischung aus verschiedensten Dingen führt, finde ich, dazu, dass man irgendwann ein ziemlich gutes Netzwerk aufbauen kann. Und das dann sukzessive zu pflegen, ist dann sozusagen das Nächste. Aber da gibt es ja verschiedene Formen, eben über die sozialen Medien, wie ich es gesagt habe. Oder auch ganz klassisch einfach sich Formate zu überlegen, regelmäßig die Leute zu treffen und da eben im Austausch zu sein. Und immer wieder zu fragen. Also ich bin wirklich eine Person, die immer wieder, Mensch, wie hast du es wahrgenommen? War das doof? Oder wie fandst du das? Und so. Feedback macht mich immer besser und das ist sozusagen mein Antrieb. Also ich möchte nicht stehen bleiben. Ich möchte immer irgendwie mich weiterentwickeln und verändern und neue Dinge machen.
Und jetzt haben wir sehr viel über Mut gesprochen. Du bist mutig, das ist keine Frage. Und gibt es Dinge, vor denen du aber auch richtig Angst hast?
Angst ist ein sehr krasser Begriff, finde ich. Was mir Sorge bereitet, ist derzeit die Stimmung, wenn ich es jetzt mal global sehe, weltweit, was auch Frauenrechte betrifft und auch das Thema Vielfalt betrifft. Ich meine, wir erleben durchaus einen Backlash und das bereitet mir einfach Sorge. Ich versuche es aber auch hier wieder ins Positive umzumünzen, weil ich mir denke, es gab immer diese Zeiten, es gab immer dieses Pendel, was ausgeschlagen ist. Es gab in den letzten Jahren die Zeit, in der viele, die sich für dieses Thema der Vielfalt einsetzen, auch den öffentlichen Diskurs bestimmt haben. Mit Sicherheit selbstkritisch auch sehend, vielleicht manchmal auch von der Tonalität her zu stark, sodass Leute sich nicht mehr gesehen gefühlt haben, die vielleicht mit den Themen rund um Vielfalt nicht so viel anfangen können. Gleichzeitig führt es eben dazu, dass das Pendel jetzt in die andere Richtung ausschlägt. Das ist in einer politischen Gemengelage immer so, dass es sich verändert. Und umso wichtiger ist es, dass wir gerade auch im Übrigen jetzt, wenn ich mal den Bereich der Geschlechtervielfalt herausnehme, wir als Frauen dann nicht in die Unsichtbarkeit gehen, sondern erst recht sichtbar sind und sich für uns einsetzen, in den Unternehmen, aber auch außerhalb. Denn am Ende, wir sind über die Hälfte der Bevölkerung, es wird ja immer gesagt, wir wären eine Minderheit, wir sind die Mehrheit und uns braucht es an so vielen Stellen, ob es in der Wirtschaft ist, in hohen Positionen, ob es in den Unternehmen selbst ist, ob es in den Familien ist, ohne Frauen kein Fortkommen, also es ist einfach so, ja, und das zu wissen, welche Macht wir als Frauen eigentlich haben, finde ich, sollte uns in dieser Zeit, in der wir diesen Backlash erleben, totale Motivation sein. Also wenn jemand mit Krisen umgehen kann, dann sind es doch wir als Frauen, das ist doch ganz klar.
Absolut. Und was würdest du sagen, was für Männer braucht es für die Gleichstellung?
Es wäre mal schön, wenn es Männer sind, die einfach selbstbewusst sind. Und zwar so selbstbewusst, dass sie ihr eigenes Selbstwertgefühl nicht darüber ziehen, dass sie andere irgendwie kleiner machen oder dass sie ihre Macht, vermeintliche Macht ausüben müssen. Das fände ich ganz toll und das fände ich wirklich richtig wichtig, denn die Männer haben eine ganz entscheidende Position auch in dieser ganzen Stimmung und auch in dieser ganzen Gemengelage. Denn sie sind ja am Ende des Tages die, die ja auch Väter von Töchtern und von Söhnen sind oder auch Kollegen sind, Freunde, Partner. Und am Ende sind wir alle soziale Wesen und das Ganze funktioniert damit, dass wir uns alle gegenseitig challengen, herausfordern, aber auch miteinander weiterkommen. Und dieses ganze Thema der Vielfalt ist nicht ein Gegeneinander, sondern es ist ein Miteinander, auch wenn das viele vergessen haben. Und daher sind Männer in einer ganz verantwortungsvollen Position. Und auch, sage ich mal, diesen Wert der Vielfalt auch zu entdecken, zu sehen, dass es sie auch besser macht. Ich denke mir immer, weißt du, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie Thomas heißen würde und an einem Tisch sitzen würde mit Leuten, die auch Thomas heißen, Thomas, Christian, you name it, und alle sehen so aus wie ich und alle ticken so wie ich. Ich wüsste, ich sitze einfach am falschen Tisch. Warum? Weil ich wüsste, dass alle dieselbe Meinung vertreten und es ist so urlangweilig. Das heißt, selbst wenn ich es aus dem egoistischen Momentum heraus mir anschaue und mir denke, okay, ich bin irgendwie jetzt ein wichtiger CEO, dann wüsste ich doch, ich muss doch ein Team haben, das alle Perspektiven abbildet, damit ich meinen Job gut machen kann. Ich kann selber nicht alle Perspektiven sehen. Und das sozusagen im Hinterkopf haben, plus ihre Verantwortung, wie ich es vorhin gesagt habe, als Partner, als Kollegen, als Familienväter, zu wissen, dass sie ihren Kindern, ihrem Umfeld auch ein Setting ermöglichen, das den Menschen unabhängig ihrer Hautfarbe, unabhängig ihres Geschlechts, die Möglichkeit zumindest gibt, ihren Weg zu gehen. Diese Verantwortung sollten sie endlich annehmen und dann wäre vieles viel einfacher.
Und wenn du mit derselben Herangehensweise nicht nur die Männer steuern könntest, sondern auch den Lehrplan, welchen Fokus würdest du da setzen?
Oh, ich würde den Lehrplan auf viel mehr praktische Dinge setzen, auf unternehmerische Dinge, weißt du? Weil ich finde, also was ich in meiner Zeit als Unternehmerin in den letzten Jahren gelernt habe, ich sage immer, es war im Grunde in den letzten Jahren eine sehr teure Weiterbildung, die ich gemacht habe, ja. Ich habe so wahnsinnig viel über Resilienz gelernt, über Struktur, über Organisation, übers Netzwerken. Wir haben darüber gesprochen, über Marketing, über PR. Durch meine Investments habe ich Einblicke in alle möglichen Geschäftsmodelle, mit denen ich davor überhaupt nichts zu tun hatte. Also diese Mischung ist eine absolute Powermischung. Und deswegen finde ich, dass die Lehrpläne generell viel mehr der Lebensrealität der Menschen sich anpassen sollten. Also wenn ich jetzt so zum Beispiel an meinen Lehrplan denke, ob es an der Uni war oder dann auch noch sogar in der Schule, an Dinge da denke, wo ich denke, ja, also was ich da gelernt habe, natürlich war es mal schön, Gedicht auswendig zu lernen oder irgendwie einen Aufsatz zu schreiben. Das hat mich in meiner Eloquenz und Rhetorik schon geschult. Aber es wäre halt auch cool gewesen, wenn ich zum Beispiel Verhandeln gelernt hätte. Ja, oder Rhetorik, Eloquenz, Auftreten, Präsentieren. Oder eben auch, wie man eine politische Diskussion führt, ja, so. All das sind Dinge, die total wichtig sind, Geschäftsmodell mal durchzuspielen, zu sehen, okay, wie ist eigentlich eine Bilanz? Was heißt das eigentlich alles? Das alles fände ich irgendwie ganz gut in Lehrplänen. Plus natürlich diese Digitalkompetenzen sind wichtiger denn je. Ich merke das immer wieder. Also nicht nur zu wissen, wie ich einen Post mache, sondern wie das mit den Algorithmen läuft, wie ich auch mental fitter werde und mich nicht abhängig von Social Media mache und mich nicht runterziehen lasse. All das fände ich gut, wenn das in so modernen Lehrplänen viel stärker stattfindet.
Ja, das klingt super.
Steig ein.
Du solltest so eine kleine University, könntest du vielleicht aufbauen. Das wäre nicht so schlecht.
Ja, ich als Professorin, das...
Ja. Ja, wir kommen schon zum Schluss eigentlich. Und vielleicht hättest du eine kleine, konkrete Mut-Challenge für unsere Hörerinnen und Hörer. Was kann ich heute tun auf meinem Weg zum mutiger werden?
Es gibt mit Sicherheit Leute, denen du zum Beispiel in den sozialen Medien folgst, die Inspiration für dich sind und wo du dir vielleicht sogar wünschst, das wäre so toll, wenn diese Person mein Mentor oder meine Mentorin wäre. Und dann hab den Mut und schreib die Person mal an. Und selbst wenn nichts zurückkommt, dann hast du dich einmal hingesetzt und hast dir Gedanken darüber gemacht, wie du dich selber vorstellst und wie du um Rat bittest, was ich vorhin gesagt habe. Und das nimmst du und dokumentierst es und rufst es dir immer wieder in Erinnerung, dass du den Mut gefasst hast, eine Person, die dich gar nicht kennt und die du vielleicht sogar auch noch gar nicht in Real Life gesehen hast, einfach mal anzuschreiben. Das wird wirklich viel verändern. Das mache ich übrigens bis heute, dass ich das auch selber mache, dass ich feststelle, Mensch, irgendwie die Person finde ich ganz cool. Jetzt schreibe ich dir einfach mal und denke mir dann immer so, ja, mega, also das ist doch, und dann kommt man vielleicht tatsächlich irgendwie in Austausch oder, und selbst wenn Nein kommt, das hat ja auch nichts mit mir als Person zu tun, sondern manchmal sind es irgendwie die Situationen, aber das einfach diesen Mut zu haben, zu sagen, hey, ich fasse den Mut und schreibe eine Person an, die ich inspirierend finde, daraus ergeben sich dann nochmal, selbst wenn es für einen selbst ist, ganz, ganz viele Dinge.
Jetzt wirst du ganz viele Nachrichten bekommen, wenn das die Leute gehört haben.
Als ich es gesagt habe, habe ich es schon so gespürt, aber das ist nicht schlimm. Ich freue mich da wirklich sehr darüber.
Ich hoffe, es ergeben sich daraus viele Screenshots für dein Tagebuch.
Sehr gut.
Das wäre doch schön.
Das wäre so ein schöner, sich schließender Kreis, den du hier
hast. Ja, absolut. Also ich danke dir vielmals für das Gespräch.
Danke dir, es war ganz toll.